Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Heute geht es um ein Thema, das uns alle bewegt. Manchmal aus Angst, oft aus persönlicher Betroffenheit und immer häufiger aus einem echten Wunsch nach Prävention. Krebs. Aber es gibt auch einen anderen Blick auf Krebs. Einen mutigen, wissenschaftlich fundierten und gleichzeitig hoffnungsvollen. Und genau den verfolgt Dr. Hanna Heikenwälder. Sie ist Molekularbiologin, Krebsforscherin, Autorin und vierfache Mutter und heute hier meine Expertin. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Clarissa, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, denn du hast ja auch ein neues Buch geschrieben, Krebs, das Ende einer Angst heißt es. Und das zeigt sehr eindrucksvoll, welche Rolle unsere Ernährung bei der Krebsentstehung, aber vor allem auch bei der Vorbeugung spielt. Wir wollen genau darüber heute sprechen, vielleicht was überhaupt passiert in unserem Körper, wenn Krebs entsteht, welche Nahrungsmittel tatsächlich schaden und welche aber auch schützen können. Und erst einmal aber die Frage, wie kamst du denn auf die Idee, ein Buch zu schreiben, das wissenschaftlich fundiert, aber allgemein verständlich ist?
Ja, also ich arbeite ja in der Krebsforschung oder genauer gesagt in der Forschungsplanung. Also wir kämpfen darum, dass jeder Patient die beste und zielgenaueste Therapie bekommt. Und gleichzeitig habe ich auch promoviert und danach geforscht in der Krebsentstehung durch Entzündungen. Und auch mein Mann macht das, der forscht an Leberkrebs, also nicht alkoholbedingte Fettlebererkrankungen, die ja oft als Vorstufe von Leberkrebs gelten. Und es gab irgendwann so einen Punkt, als ich weiß nicht, das wie viel hundertste Studie oder Review-Artikel gelesen habe über Ernährung und Krebs, wo ich dachte, das ist... In der Wissenschaft, da wissen wir das alle seit über 10, 20 Jahren, welche große Rolle die Ernährung und das Körpergewicht spielen. Aber es kommt einfach nicht an oder es kommt immer mal durch, aber es ist irgendwie, es wird immer noch so debattiert, als wenn das nur die Vermutung von einigen wäre. Dabei ist das in der Wissenschaft wirklich seit langer, langer Zeit eindeutig belegt in Tausenden von Studien, also sowohl experimentell als auch Beobachtungsstudien an Menschen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, vielleicht statt irgendwie die 10.000. oder 100.000. Studie dann zum Thema Ernährung und Krebs zu machen, müsste man vielleicht auch wirklich mal damit anfangen, das auch wirklich umzusetzen oder dieses Wissen irgendwie unter die Menschen zu bringen. Weil, also ich glaube, woran es im Moment hapert, ist wirklich an der Umsetzung. Und das war ein Grund, auch warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil Krebs besiegen, das ist nichts, was ein Patient alleine machen kann. Das kann auch kein Arzt alleine, auch kein Forscher alleine, sondern es ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deshalb braucht man da auch ein bisschen Debatten in unserer Gesellschaft, damit da irgendwann mal auch was vorangeht.
Warum glaubst du, gibt es immer noch so dieses Problem, wenn du sagst, irgendwie seit 10, 15 Jahren ist es eigentlich total klar und belegt und da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Und trotzdem ist es noch nicht angekommen. Warum ist das so?
Das liegt daran, dass das Bild, was wir in unserer Gesellschaft von Krebs haben, einfach uralt ist und gar nicht mehr korrekt. Und das Bild, was wir von Krebs haben, passt auch nicht zu dem, was wir dann immer raten, gesunde Ernährung, Sport, das hängt uns ja eigentlich schon zu den Ohren raus, weil wir das so oft gehört haben. Und irgendwie passt es aber nicht zu unserem Bild von Krebs, dass man eine zufällige DNA-Mutation hat. Und dann fragt man sich natürlich, also wenn Krebs durch einen zufälligen Fehler entsteht in unserer DNA, wie kann mich Brokkoli, Intervallfasten oder Joggen, wie kann mich denn das davor schützen, dass ein zufälliger Fehler irgendeinem Enzym in meinem Körper passiert? Und das ist natürlich auch nicht so. Also ich sage immer, und das ist so ein bisschen paradox, niemand ist schuld an Krebs, weil die Mutationen einfach großteils spontan entstehen. Also tatsächlich ist so Zigarettenrauchen und jahrzehntelanges Sonnenbaden, das sind eigentlich die wenigen bekannten Beispiele, wo wir die eindeutigen Karzinogenquellen kennen. Aber bei allen anderen Krebsarten, und wir wissen ja auch, dass gesund lebende Menschen, auch Biokäufer, Jogger oder kleine Kinder können Krebs bekommen. Und der Grund ist, dass diese Mutationen einfach großteils spontan entstehen, den ganzen Tag, tausendfach in unseren Zellen. Aber trotzdem kann jeder etwas tun. Und das ist so ein bisschen paradox, weil wir haben keinen Einfluss auf diese zufälligen genetischen Veränderungen, aber wir haben einen großen Einfluss darauf, wie angenehm wir es geschädigten Zellen in unserem Körper machen, wie sehr wir das Überleben erleichtern und wie der Zustand unseres Immunsystems ist. Und das Immunsystem ist deshalb so wichtig, weil das nicht nur Viren und Bakterien bekämpft, sondern auch alte und kaputte Zellen in unserem Körper. Und das Immunsystem hat eine unglaublich wichtige Rolle bei der Krebsentstehung. Das weiß man von Menschen, die starke Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrücken, zum Beispiel Organempfänger. Oder von Experimenten, wo man dann bei Mäusen beispielsweise die T-Zellen oder B-Zellen kaputt macht. Die bekommen unglaublich früh Krebs. Also viel mehr, als wenn man irgendwelche Tumorgene gentechnisch einbringt. Also diese Rolle vom Immunsystem, die wurde lange stark unterschätzt. Und wir haben zwar recht früh gesehen, okay, wir können es nutzen, um Tumore anzugreifen, zu vernichten. Das ist die Immuntherapie, die sich ja auch immer mehr durchsetzt. Aber wir wissen inzwischen auch, wie wichtig die Rolle des Immunsystems schon lange vorher ist. Also diese Wunderheilung, dass ein Tumor einfach wieder verschwindet oder Krebszellen, die passiert jeden Tag tausendfach in unserem Körper, aber ohne, dass wir das jemals mitbekommen. Und wir greifen eigentlich immer erst dann ein, wenn dieser Prozess schon ganz, ganz weit fortgeschritten ist und es eigentlich schon zu spät ist.
Aber das ist ja wahnsinnig spannend. Das heißt eigentlich, diese Mutationen, wenn ich das richtig verstanden habe, die passieren jeden Tag. Und je nachdem, wie gut wir mit unserem Immunsystem ausgestattet sind, muss das ja aber nicht unbedingt in Krebs münden, richtig? Was genau ist denn dann Krebs? Was passiert da im Körper?
So wie wir gezeugt wurden, fangen unsere Zellen an, Schäden anzusammeln. Und nun ist es aber Gott sei Dank so, dass eine Mutation oder eine genetische Veränderung ist gar nicht ausreichend, sondern wir Menschen brauchen in der Regel 5 schwerwiegende genetische Veränderungen, die einer Zelle einen klaren Überlebensvorteil verschaffen. Und die Frage ist eigentlich gar nicht, also ob man Krebs hat oder ob dieser Krebsentstehungsprozess in einem abläuft. Das tut er sowieso. Die Frage ist nur, wie schnell und ob er im Laufe des Lebens als Krebserkrankung in Erscheinung tritt oder ob man vorher an etwas anderem stirbt. Und deshalb ist auch diese Annahme, dass wir denken, Krebs, das ist jetzt irgendwie eine Krankheit, die trifft mich oder nicht. Und wenn ich Glück habe, dann komme ich davon. Und nur wenn ich Pech habe, dann trifft es mich. Die ist gefährlich und falsch, weil wir können davon ausgehen, wir wissen, dass es in uns abläuft. Weil ich finde, bei jedem Menschen ab dem 60. Lebensjahr irgendwelche Darmpolypen, Muttermale, die schon verändert sind, Myomen in der Gebärmutter, Knoten in der Brust. Also wenn ich genau suche, werde ich in jedem Menschen irgendwas finden. Mehr als die Hälfte aller Männer hat eine vergrößerte Prostata oder Prostatakrebsvorstufen. Und trotzdem haben wir immer noch, wenn wir dann Krebs diagnostiziert bekommen, das Gefühl, wir hätten irgendwas falsch gemacht oder mögen es nicht sagen, schämen uns. Also wir stigmatisieren und tabuisieren eine Erkrankung, die eigentlich ein ganz normaler Prozess ist. Und ich glaube, dass diese Sichtweise von Krebs einer der Gründe ist, warum wir mit der Prävention nicht vorankommen. Weil wenn wir einmal begreifen, dass dieser Prozess zu uns gehört und dass wir zwar nicht den verhindern können, wir können das nicht aus der Welt schaffen, aber wir können ihn verlangsamen. Und dann würde, glaube ich, Krebsprävention einen ganz anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft
ja,
bekommen.
Ja, absolut. Also ich finde das jetzt auch ziemlich mindblowing, muss ich sagen, wenn wir einfach Krebs als das annehmen, dass das irgendwie zu einem Alterungsprozess dazu gehört, dann ist es ja auch irgendwie im nächsten Gedankenschritt total logisch, dass natürlich unser Lebensstil und damit natürlich auch maßgeblich die Ernährung, was wir ja vielleicht mindestens 3-mal am Tag irgendwie tun, da natürlich auch einen Einfluss drauf hat. Was sind denn so Ernährungsmuster, die das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen ja dann, ne, also fördern oder erhöhen können?
Ja, wir verstehen das in den letzten Jahren immer besser. Also es gab zwar schon immer große Studien, die Ernährung und Krankheitsrisiken Krebs untersucht haben, aber viele dieser Studien hatten große, große Fehler. Also der erste Fehler war immer, dass man irgendwie ignoriert hat, dass Menschen, die gesund leben, sich natürlich auch in anderen Lebensdingen anders verhalten. Also wer sehr stark auf die Ernährung achtet, macht meistens auch Sport, fährt Fahrrad, lebt einfach insgesamt gesünder, trinkt weniger Alkohol. Und das andere war, dass diese riesengroßen Studien, die zum Beispiel untersucht haben, Vegetarier versus Nicht-Vegetarier, die haben etwas ganz, ganz Schlimmes nicht beachtet. Und zwar die Essensmenge und die Essenszeiten. Und bei allem, was man heute über das Fasten weiß und über die Rolle von Körpergewicht, Stoffwechsel und Hormonen, ist das wahnsinnig fatal. Und nachdem man das dann besser verstanden hat und angefangen hat, auch diese Dinge zu berücksichtigen, hat man tatsächlich immer mehr eindeutige Unterschiede gesehen. Also man weiß heute, dass ein normaler Body Mass Index auf jeden Fall wichtig ist, um das Krebsrisiko zu reduzieren. Also in der Gruppe von Normalgewichtigen, wenn man alle anderen Risikofaktoren rausrechnet und berücksichtigt, ist das Krebsrisiko deutlich niedriger bei Normalgewicht. Und man hat ausgerechnet, dass weltweit heutzutage ungefähr 20% aller Krebsfälle auf das Konto von Übergewicht gehen. Vor allem bei Darmkrebs und Brustkrebs. Also das erstmal, das Körpergewicht selber ist wichtig. Der Mechanismus ist von Organ zu Organ tatsächlich verschieden. Also es gibt auch Mechanismen, übergewichtige Menschen haben erhöhte Entzündungswerte im Blut und eine schlechtere Immunfunktion. Das zum Beispiel beeinflusst das Krebsrisiko überall. Aber beispielsweise kommen dann immer je nach Organ auch noch Besonderheiten hinzu. Zum Beispiel ist eine Fettleber eine wichtige, ein Risikofaktor für Leberkrebs. Oder in der Brust zum Beispiel ist es deshalb relevant, weil das Sexualhormon Östrogen, was stimulierend und wachstumsfördernd auf Brustepithelzellen wirkt, das wird im Fettgewebe hergestellt durch ein Enzym namens Aromatase. Und insofern beeinflusst dann das Körpergewicht auch direkt das Wachstumsverhalten von Brustepithelzellen. Das sieht man sogar bei Männern. Also übergewichtige Männer haben auch erhöhtes Östrogen und bekommen ja dann auch diese Männerbrüste. Das kennt man dann auch. Ja. Und Pankreaskrebs auch ist ein Krebs, der Übergewicht assoziiert ist. Ja, also das Körpergewicht erstmal ist wichtig. Und dann gab es immer mehr ganz viele Ernährungsfaktoren, die natürlich auch dann teilweise von den Organen abhängig sind. Also zum Beispiel viele Ballaststoffe schützen vor Darmkrebs. Ohne Ballaststoffe, also Weißmehlprodukte hat man gesehen, sind nicht gut, erhöhen das Risiko. Aber insgesamt, was auch sehr interessant ist, gerade diese Debatten um das Fleisch, also rotes Fleisch. Was ist rotes Fleisch? Rotes Fleisch ist Säugetierfleisch. Das fragen sich nämlich oft viele, was ist denn eigentlich rotes Fleisch? Es ist nicht nur Rind, sondern jedes Säugetierfleisch steht auf der Liste der Internationalen Agentur für Krebsforschung als Risiko, also als Stufe 2 karzinogen. Genauso wie hochverarbeitete Fleischwaren. Also wie Wurst, geräucherter Speck, also alles, was verarbeitet ist. Insgesamt alle industriell hochverarbeiteten Nahrungsmittel steigern das Krebsrisiko und zwar sogar dosisabhängig. Das heißt, für jede 100 Gramm mehr am Tag, die ich hochverarbeitete industrielle Nahrungsmittel esse, steigt mein Krebsrisiko an. Dabei ist es dann gar nicht so einfach, teilweise noch zu sagen, an welchem der hunderten Substanzen in diesen Produkten es überhaupt liegt, weil hochverarbeitete Nahrungsmittel eben so viele unterschiedliche chemische Stoffe enthalten, dass man am Ende gar nicht mehr sagen kann, was ist jetzt eigentlich das Problem. Aber man sieht definitiv, wenn man es weglässt und keine so hochverarbeiteten Nahrungsmittel konsumiert, ist das Krebsrisiko niedriger. Also selber kochen, wenig rotes Fleisch, am besten pflanzliche Proteinquellen. Fisch ist auch besser, Geflügel ist auch besser als rotes Fleisch. Also es gibt inzwischen wahnsinnig viel. Die Essenszeiten sind genauso wichtig, regelmäßige Essenspausen. Und ich sage immer, es ist gar nicht so wichtig, dass man jetzt zum Beispiel einmal im Jahr eine Woche irgendwie fastet und da alles gibt. Es ist viel wichtiger, dass man irgendein Maß findet, was man über lange Zeit auch durchhält. Also die Zeit bei der Krebsprävention ist nicht unser Feind, sondern unser Freund, weil selbst eine kleine Änderung, die ich dafür aber dann dauerhaft durchhalte, reduziert in Blick auf mein ganzes Leben das Krebsrisiko deutlich und auch gar nicht nur das Krebsrisiko, sondern am Ende ja auch das Risiko für viele andere Erkrankungen, weil vieles, was uns vor Krebs schützt, wie Bewegung, Normalgewicht, gesunde Ernährung, schützt uns ja auch am Ende vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz. Und ich muss auch gar nicht mein ganzes Leben jetzt irgendwie mich quälen und verzichten, nur damit ich dann irgendwie mit 80 ein paar schönere Jahre habe. Sondern das Schöne ist, diese Maßnahmen, die Ernährung, das Fasten, die Bewegung führen, so wie ich es mache, dazu, dass es mir besser geht. Also das hört man wirklich von allen Menschen, die sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein paar Tage, war das eine Umstellung, aber danach wollen sie nie wieder in den anderen Lifestyle zurück, weil man sich einfach so viel besser fühlt.
Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Ernährungsmuster, also gar nicht nur, was ich esse, sondern eben auch, wie ich es esse, in welchen Mengen und in welchem Abstand. Ja. Und das ist
genau.
Das ist, ist also wichtig. Tatsächlich auch besser, wenn ich einen längeren Zeitraum nicht esse. Also so das klassische Intervallfasten, würdest du das empfehlen?
Ja, also genau. Also man kann sich auch durch gesundes Essen krank machen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Also wenn ich jetzt denke, irgendwie Himbeeren, ich habe das irgendwo gelesen, die sind total gesund. Oder und ich mixe mir da jetzt jeden Tag 2 Liter Himbeersmoothie, dann ist das sicherlich nicht gesund, sondern ich züchte mir damit höchstens irgendwie eine risikoerhöhende Fettleber heran oder Darmkrebs. Also die Mengen sind immer relevant. Also man kann auch sehr viel Gutes essen, dadurch starkes Übergewicht entwickeln und Typ 2 Diabetes oder also die Menge ist genauso wichtig, auch in der gesunden Ernährung. Und das ist auch ein Punkt, der häufig übersehen wird, weil wir wollen immer gerne aktiv etwas tun, indem wir irgendwas kaufen, ein Superfood oder ein Supplement oder irgendwelche Lebensmittel. Aber auch da dürfen wir einfach nicht die Mengen aus den Augen verlieren.
Wie stehst du denn zu Supplements? Also jetzt in Bezug auf entzündungshemmende Ernährung, wären so Supplements oder Ernährungsergänzungsmittel insgesamt, ist das eine gute Sache oder lieber alles frisch?
Es ist schon eine gute Sache, aber man muss es richtig einsetzen. Also ich glaube, dass Supplements sind wie in der Krebstherapie, also das muss personalisiert sein. Ich würde niemandem dazu raten, blindlings irgendwelche Kombipräparate zu nehmen. Und das wurde auch inzwischen in Studien gezeigt, dass so Kombipräparate, die einfach alles enthalten, in keinster Weise schützend sind, sogar die Sterblichkeit und das Krebsrisiko erhöhen. Und dann ist es aber so, wir werden sehr groß auf Supplements angewiesen sein, weil gerade in einer Ernährung, wo man wenig isst oder fastet oder Kalorienrestriktion macht, ist es ja so, je weniger ich esse, desto hochwertiger muss eigentlich die Nahrung sein, die ich zu mir nehme. Und das stellt, glaube ich, eine sehr große Herausforderung dar, dann trotzdem alle Nährstoffe zu bekommen. Zumal, man darf auch mal nicht vergessen, unsere Lebensmittel sind auch nicht mehr so, wie sie einst waren. Also man weiß zum Beispiel von Naturvölkern, die sich komplett vegetarisch ernähren, dass sie gar keine Mangelerscheinungen haben. Aber warum ist das so? Weil auf dem Obst und Gemüse, was diese Völker essen, da sind Pilzkulturen, Mikroben, Bakterien, all das haben wir auf unseren industriellen Nahrungsmitteln teilweise gar nicht mehr. Die sind gar nicht mehr so reichhaltig, die Böden sind nicht so reichhaltig. Es ist das Futter der Tiere, die wir essen, ist gar nicht mehr das, was es einmal war. Und es gibt auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, von denen man wirklich weiß, dass eine Supplementierung das Krebsrisiko senkt, sogar wenn man keinen Mangel messen kann. Das ist Vitamin D. Da weiß man es inzwischen ganz eindeutig. Auch Omega-3 weiß man, dass es gute Effekte hat. Magnesium wurde gezeigt, dass es bei Darmkrebs, dass es vor Darmkrebs schützt. Warum genau das so ist bei Magnesium, ist nicht bekannt. Das kann auch einfach daran liegen, dass Magnesium eine gewisse abführende Wirkung hat, dadurch die Darmbewegung in Gang kommt und Substanzen im Darm gar nicht so lange in Kontakt bleiben mit den Darmzellen. Also das ist ja die einzig bekannte Nebenwirkung von Magnesium, dass es irgendwann abführend wirkt in hohen Dosen. Und das erforschen wir immer mehr, aber es ist nicht ungefährlich. Also es steht zum Beispiel, hohe Einnahmen von Vitamin A sind auch im Zusammenhang mit einem erhöhten Lungenkrebsrisiko. Und natürlich kann man gerade bei den fettlöslichen Vitaminen, muss man auch wirklich aufpassen, dass man dass die Dosis richtig ist, dass man nicht irgendwelche schädlichen Konzentrationen über die Zeit in seinem Körper ansammelt. Also deshalb gibt es immer eine gewisse Dosis, die man empfehlen kann, gerade bei Vitamin D und Omega-3. Aber wer das Ganze ein bisschen komplexer machen möchte, andere Sachen dauerhaft sublimieren möchte, der sollte das in Absprache mit einem Arzt machen.
Was gibt's denn da für Möglichkeiten aktuell? Also wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte das gerne mal für mich irgendwie herausfinden. Du hast ja schon gesagt, es muss irgendwie auch personalisiert dann sein und gucken, was kann ich denn tun, um so ein personalisiertes Ernährungskonzept für die Krebsprävention für mich zusammenzustellen?
Ja, also im Moment ist es ja noch nicht Standard, dass jeder so ein detailliertes Risikoprofil bekommt. Also man kann, wenn man Krebsfälle in der Familie hat, nahe Verwandte, die früh erkranken, dann hat man natürlich Anspruch auf gewisse Vorsorgeuntersuchungen. Aber all dieses andere Wissen, das ist noch nicht so detailliert angekommen. Also wenn man jetzt Eisenmangel hat, natürlich kriegt man dann Untersuchungen, die messen Nährstoffe. Aber ansonsten ist es im Moment etwas, was man selber zahlen muss, aber das ist auch nicht allzu teuer. Also es hängt natürlich davon ab, wie detailliert dann dieses Profil ist, was man machen lässt.
Und okay, sagen wir mal, ich entscheide mich dafür. Was gibt es da irgendwas, was du sinnvoll findest? Also gibt es Bluttests, gibt es einen Darmtest? Was sollte ich machen und an wen kann ich mich da wenden?
Also da würde ich tatsächlich einfach den Arzt fragen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie gemacht. Also da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Tests und Laboruntersuchungen. Aber also was die Krebsforschung bis jetzt weiß, ist, dass man eigentlich keine hochdosierten Dinge zu sich nehmen muss. Das hört man auch immer wieder von irgendwelchen ganz extrem hochdosierten Vitamin-C-Infusionen. Das als provisorische Sache zu machen, davon würde ich auf jeden Fall abraten, weil wir auch wissen, dass Tumore das eigentlich ganz toll finden, wenn sie Antioxidantien bekommen, weil Tumorzellen ja gerade so einen hochaktiven Stoffwechsel haben. Das heißt, die haben selber Gene aktiviert, die antioxidativ all diese Stoffwechselprodukte abfangen. Und wenn ich da jetzt hochdosiertes Vitamin C zu mir nehme, dann finden die das im schlimmsten Fall sogar noch richtig gut. Also es gibt sogar eher die Ansätze, dass man diese antioxidativen Signalwege blockiert, damit sich eine toxische Menge, also eine tödliche Menge an reaktiven Sauerstoffverbindungen in Krebszellen ansammelt und die dann in so einen Zelltod steuern namens Ferroptose. Also das ist alles noch so ein Gebiet, da ich glaube, das wird alles personalisiert auch sein, je nachdem, was der Tumor für einen Stoffwechsel hat. Und das halte ich für gefährlich, da auf eigene Hand einzugreifen, weil einfach Tumore so, so unterschiedlich sind und weil sie alle je nach Mutation, die sie tragen, so unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse haben. Das weiß man zum Beispiel auch, dass Brusttumore, die Brust ist ja ein Organ, was sehr viele Lipide braucht, also Fettsäuren, also Muttermilch. Also in der Brust wird ja die Muttermilch produziert, die sehr reich an Fetten ist. Und deshalb sind zum Beispiel Brustepithelzellen stark auf Fette angewiesen. Eine Pankreaszelle in einem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist sehr proteinabhängig, weil der Pankreas ein Organ ist, was Proteine, Hormone sekretiert und ins Blut aussendet. Und Darmzellen beispielsweise, weiß man, reagieren wahnsinnig empfindlich in ihrem Wachstum auf Zucker in der Nahrung, weil die direkt damit in Kontakt kommen, auf Fructose. Und man wird wahrscheinlich nicht nur bei jeder Tumorart andere Ernährungsempfehlungen haben, sondern auch innerhalb, also unterschiedliche Darmtumore können je nachdem, wie weit die schon sind in der Krebsentstehung, wie weit die mutiert sind, ob die schon im Warburg-Effekt ganz unterschiedliche Nährstoffanforderungen haben. Und deshalb ist es im Moment so, dass man diese präventiven Dinge, die kann man schon allen Menschen empfehlen, aber das wird dann oft dann verwechselt mit, wenn man es schon hat. Also wenn man sagt, es ist gut, nicht viel Zucker zu essen, um keinen Diabetes zu bekommen und das Krebsrisiko zu senken, heißt das aber nicht automatisch, dass jemand, der schon Krebs hat, indem er gar keinen Zucker mehr isst, Krebs heilen kann. Das ist so ein bisschen wie beim Rauchen. Also nur weil gezeigt ist, dass jahrzehntelanges Rauchen Lungenkrebs verursacht, heißt das ja nicht automatisch, dass jemand mit Lungenkrebs durch sofortigen Rauchstopp den Lungenkrebs dann heilt. Und der Grund beim Zucker ist, dass fortgeschrittene Tumore ja durch ihre ganzen Mutationen schon vollkommen unabhängig vom äußeren Nahrungsangebot wachsen. Also ich kann zwar Zucker weglassen, aber die wachsen trotzdem weiter. Und auch wenn die dabei kaputt gehen und 1000 Schäden ansammeln, die sind außer Rand und Band, die reagieren nicht mehr aufs Nahrungsangebot. Und der Körper wird Zucker immer aus irgendwelchen anderen Substanzen herstellen. Und die Gefahr bei Krebs ist ja diese Tumorkachexie. Also wenn Krebs sehr weit fortgeschritten ist, dann sterben viele Patienten ja gerade an diesem Aushungerungszustand. Und daran kann man sehen, wer diesen Kampf um die Ressourcen dann gewinnen wird im fortgeschrittenen Krebs. Also dieses Verhindern und Heilen, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Themen und so muss man die auch behandeln. Das ist immer sehr gefährlich, wenn dann ein Ergebnis einer Studie, mir fällt das sehr oft auf in Zeitungsartikeln und in Podcasts, dass dann alles durcheinander geworfen wird. Das sind dann so kleine sprachliche Unterschiede, die aber sehr viel Schaden anrichten können, wenn man die nicht richtig interpretiert.
Das heißt also, nur nochmal, um das jetzt quasi ganz deutlich so zu fokussieren, unsere Ernährung kann letztendlich nur Einfluss auf die Prävention von Krebserkrankungen Einfluss nehmen?
Nee, sie kann auch Einfluss auf die Therapie und den Verlauf nehmen, aber da ist es eben schwierig, eine allgemeine Empfehlung heute auszusprechen. Ich glaube, dass das alles dann im Rahmen der personalisierten Medizin kommen wird, wo wir bei jedem Tumor gucken, welche Mutation hat der Patient, welches Medikament wirkt, und dann wird es sicherlich auch bestimmte genetische Marker geben, wo wir dann sehen, oder im Blut, Proteomics, wo wir sehen, bei dem Patienten macht jetzt Sinn, auf Proteine zu verzichten, hier macht es Sinn, vielleicht Fette zu reduzieren. Und was auch ganz interessant ist, ist aber, dass man beobachtet hat, dass der Effekt von Fasten kann teilweise sehr stark sein aufs Krebswachstum, aber kann Krebs nicht heilen. Aber man hat gesehen, wenn man während einer Chemotherapie nur 2 Tage um diesen Zeitpunkt herum fastet, dass das die Effekte der Krebstherapie stark verstärken kann. Also diese Dinge können sich sehr unterstützen. Und der Grund ist, wenn man um den Zeitpunkt einer Chemotherapie herum fastet, dann reagieren alle gesunden Körperzellen damit, dass sie ihren Stoffwechsel runterfahren, weil alle unsere normalen gesunden Zellen wachsen in Abhängigkeit von dem Nährstoffangebot. Und wenn ich nichts esse und keine Nahrung da ist, dann fahren die quasi ihren Stoffwechsel runter in so einen Sparmodus. Und wenn ich dann die Chemotherapie bekomme, dann nehmen diese Zellen weniger von diesen Zellgiften auf. Aber die Krebszellen, die ja außer Rand und Band sind und nicht mehr auf diese Nahrungseinschränkung reagieren, die nehmen trotzdem weiterhin die volle Dosis auf. Und da hat man gesehen, dass das Fasten zum Zeitpunkt der Chemotherapie die Wirkung nicht beeinträchtigt, also es schadet mir nicht. Die Patienten fühlen sich aber besser und haben weniger Nebenwirkungen und weniger Schäden in ihren gesunden Körperzellen. Und da muss man aber auch sagen, natürlich darf man das nicht machen, wenn man dehydriert ist, erschöpft ist. Also wenn ich gar nichts esse, gar keine Elektrolyte zu mir nehme, ist es auch wieder gefährlich, weil ich kann eine Unterzuckerung bekommen, ich kann Kreislaufprobleme bekommen. Also dieses komplette Nichtsessen, dieses Wasserfasten ist auch nicht unproblematisch. Und da gibt es jetzt die Ansätze, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Walter Longo zum Beispiel, der eine Scheinfastendiät macht. In Deutschland macht das auch der Professor Michalsen, dass man, die Idee dabei ist, dass man die Menschen, die fasten, also ob das jetzt einfach nur zu gesundheitlichen Zwecken ist oder im Rahmen einer Therapie, dass man die trotzdem mit den wichtigen Nährstoffen und Mineralien versorgt und Elektrolyten, aber die Nahrungsmittel nichts enthalten, was das Wachstum von Krebszellen anregt. Also all diese Dinge, zum Beispiel tierische essentielle Aminosäuren, wo man weiß, das sind ganz starke mTOR-Aktivatoren, das ist so ein Nährstoffsensor, der das Zellwachstum anregt, dass man diese Sachen weglässt. Also dass man den Patienten mit allem versorgt, was gut ist, ohne ihm irgendwie zu schaden in Bezug auf Krebs oder das Altern oder das Zellwachstum unnötig anregt. Und da passiert wahnsinnig viel im Moment. Und das wird auch in klinischen Studien, das wird für unterschiedliche Krebsarten untersucht und in Kombination mit verschiedenen Medikamenten. Das wird gerade alles erprobt und ertestet, wie man all dieses neue Wissen dann auch zum Nutzen von Menschen einsetzen kann, die schon erkrankt sind, oder einsetzen kann, um gezielt besser Krankheiten zu verhindern.
Was gibt es denn noch für Mythen? Also wenn wir jetzt auch nochmal an dein Buch denken, was ja auch einfach ein bisschen allgemein Wissen darüber streuen soll. Was gibt es denn noch so für Mythen rund um Ernährung und Krebs, die du wirklich gerne einfach mal aufklären möchtest und auch so ein Umdenken anstoßen willst?
Ja, ich finde immer ganz interessant, dass viele sich dann bei einer Ernährung, egal ob das jetzt Anti-Aging ist oder ob das zum Schutz vor Krebs ist, dass wir uns immer so fragen, Low Carb oder Low Fat? Also wir haben so Proteine gar nicht auf dem Radar gehabt, ganz, ganz lange Zeit. Und dabei sind Proteine, was man weiß oder was man bei Krebs schon lange wusste, dass die Medikamente, die Krebs am besten eindämmen, sind ja oft welche, die die Proteinherstellung blockieren. Also das ist eigentlich ein sehr altes Wissen. Und bei der Ernährung haben wir das aber lange übersehen irgendwie. Und es gab dann ganz viele interessante Studien, die zum Beispiel geguckt haben, wenn man ganz große Gruppe von Mäusen, teile ich in 30 Gruppen auf, und jede dieser 30 Gruppen bekommt eine andere Ernährung. Die einen haben viel Carb, also viel Kohlenhydrate, viel Fett, wenig Protein. Die anderen haben viel Protein, viel Fett, wenig Carb. Also ich habe all diese unterschiedlichen Abstufungen, die es so gibt, und ich lasse die essen, so viel sie wollen, und dann gucke ich, wie lange sie leben und ob sie Krebs kriegen. Und da hätte man jetzt so gedacht, naja, vielleicht so eine Keto- oder eine Low-Carb-Diät ist vielleicht die beste, aber man hat tatsächlich gesehen, der Sieger war eine Low-Protein-Diät mit relativ viel Carb. Und das ist auch das, was man eigentlich sieht, wenn man sich die extrem langlebigen Menschen auf der Welt anguckt. Die machen alle keinen Keto oder Low Carb, sondern die essen meistens recht wenige Proteine und viel Fisch und viel pflanzliches Essen. Und ja, und man hat auch gesehen, dass Menschen, die einen sehr hohen Proteinkonsum haben, ein erhöhtes Krebsrisiko haben, ein erhöhtes Diabetesrisiko, erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit. Also man sieht es tatsächlich auch im Menschen. Das Risiko ist geringer, wenn die Proteine aus pflanzlichen Quellen stammen und es lässt im Alter nach, aber gar nicht so früh, wie wir denken, sondern erst so ab 65 kann man sagen, dass etwas mehr Protein gut ist. Und auch etwas Protein, das ist wirklich sehr wenig. Also es sind ungefähr 30 Gramm Protein am Tag, die ein junger Erwachsener braucht. Also wir essen eigentlich viel zu viel Protein oder denken meistens, dass wir viel, viel mehr brauchen, als wir eigentlich tun. Und ja, das finde ich auch sehr interessant. Und auch interessant ist, wenn man sich so besonders langlebige Menschen anguckt, die nennt man super 100-Jährige, das sind Menschen, die so weit über das 115. Lebensjahr leben, dass alles, was man bei denen findet, ist, dass sie einfach nie übergewichtig sind, die sind normalgewichtig und bis ins hohe Alter aktiv. Und diese leichte körperliche Bewegung, einfach dieses Aktivbleiben, das hat einen ganz, ganz wichtigen Wert, weil das natürlich auch unseren Zuckerstoffwechsel verändert. Also wenn ich mich bewege, dann geht Zucker aus dem Blut schneller in die Muskeln und nicht in die Leber oder in andere Körperzellen und schützt uns dann auch wieder vor Demenz und anderen Erkrankungen. Und die Maßnahmen sind eigentlich so einfach, weil, also auch bei Bewegung werde ich dann oft gefragt, was soll ich denn machen? Mhm. Krafttraining oder Joggen oder also ja. Was? Und dann, das ist bei Sport ganz witzig, weil es gibt natürlich je nachdem, was man machen möchte, ob man seine Ausdauer verbessern möchte, ob man Muskeln aufbauen möchte, ob man Fett verlieren möchte, da gibt es natürlich unterschiedliche Regeln. Aber bei Krebs nicht. Also bei Krebs ist es einfach so, jede Bewegung ist besser als Sitzen. Und man darf auch die Bewegung gar nicht zu so einer komplizierten, überwachungswürdigen Tätigkeit machen. Also man hat ja schon das Gefühl, bei all den Pulsuhren, Sensoren und Regeln, dass Sport irgendwie die gefährliche Tätigkeit wäre. Aber das ist es nicht. Sitzen ist die gefährliche Tätigkeit. Also dieses ewige, stundenlange Rumsitzen, das ist gefährlich für unsere Gesundheit. Und man weiß zum Beispiel bei Krebspatienten, Brustkrebspatientinnen, dass 10 Minuten moderate, aerobe Tätigkeit, also wo ich mich noch unterhalten kann, zwar ein bisschen aus der Puste bin, ausreichend sind, um die Menge an Immunzellen, die Tumore oder Krebszellen töten können in unserem Blut, signifikant zu erhöhen, sogar im Tumorgewebe. Also das ist inzwischen gezeigt, dass das präventiv hilft. Es ist gezeigt, dass es hilft, wenn man Krebs hat. Es verbessert das Überleben. Es reduziert das Rückfallrisiko. Es ist alles gezeigt. Und wichtig ist, dass man etwas findet, was einem Freude bereitet. Ob das Spazierengehen ist oder Gartenarbeit. Ich finde immer, Gartenarbeit ist das Beste. Es ist abwechslungsreich. Es ist aerob. Es kann jeder tun. Man ist irgendwie dabei beschäftigt. Es ist riecht schön nach Natur. Es wurde auch immer wieder gezeigt bei Demenz, dass Gartenarbeit eine super Tätigkeit ist. Ja, es sind viele Sachen, sind so viel einfacher, als wir denken. Und unsere Hemmschwelle ist so hoch, weil wir immer dann irgendwas hören und glauben, wir halten das sowieso nicht durch. Und dann fangen wir gar nicht an. Und das ist so schade, weil es im Prinzip so einfach ist.
Ich finde aber, es ist ja eine total gute Nachricht, die wir jetzt hier hoffentlich noch mal mehr verbreiten können und du ja auch in deinem Buch eben ganz doll forcierst, dass es ja, wie du sagst, eigentlich gar nicht so eine Wissenschaft ist im Endeffekt, Krebs vorzubeugen, eine Krebserkrankung vorzubeugen. Das ist ja eigentlich erstmal gut zu wissen. Und ich glaube natürlich auch, dass das Wichtigste ist, diesen Gedanken zu haben, dass Krebs irgendwie zu uns dazugehört, beziehungsweise dass es halt, ja, genauso wie Essen, Bewegung, Schlaf. Über Schlaf haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz anreißen, weil sicherlich hat das ja dann auch irgendwie, also Schlaf beziehungsweise Stressreduktion, hat das auch noch einen Einfluss.
Ja, das hat auch alles einen Einfluss und das sind auch beides Faktoren, gerade Stress, was lange Zeit so in die Heilpraktiker-Alternativmedizin-Nische gestellt wurde. Was ich auch eigentlich gar nicht verstehen kann, also schon gar nicht, weil wir die Daten haben, aber auch gar nicht, weil wir ja schon ewig wissen, dass das Stresshormon Cortisol, das verwenden wir ja seit Jahrzehnten in der Klinik als Cortison, von dem wir wissen, was es für eine starke immununterdrückende Funktion hat. Und diese Zusammenhänge, die verstehen wir immer mehr. Wir beobachten es an Menschen. Und da ist es auch ganz interessant, dass man auch gesehen hat, früher hat man Studien gemacht, wo man einfach nur gemessen hat, wie einschneidende Lebensereignisse wie Scheidungen, Tod des Lebenspartners, Jobverlust, also so schlimme, gravierende Lebensereignisse, ob man, je mehr man davon hat, ob Menschen, die viele dieser Ereignisse erlebt haben, ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Und das war immer sehr inkonsistent. Da hat man mal was gesehen, mal nicht. Also das war irgendwie nicht so, dass man sagen konnte, da ist jetzt was. Und dann hat man aber stattdessen angefangen, statt dass man nur diese einschneidenden Lebensereignisse zählt, hat man stattdessen die Stressresilienz der Patienten gemessen. Also wie sehr Menschen darunter leiden oder wie groß ist ihre Fähigkeit, sich daraus zu erholen, weiterzumachen oder das, was ihnen widerfahren ist, irgendwie in was Positives zu verwandeln. Und da gibt es einen Score, den kann man erstellen mit einem Psychologen. Und dann hat man plötzlich was gesehen, dass nämlich die Menschen mit der schlechtesten Stressresilienz, die haben tatsächlich ein erhöhtes Krebsrisiko für viele Krebsarten. Und die Mechanismen, das beschreibe ich dann auch alles in meinem Buch und auch was wie Schlaf. Die Schlafmenge ist auch entscheidend. Auch der Biorhythmus, wann esse ich, wie lange faste ich, wie funktioniert das alles? Das sind ja auch Fragen, die man sich stellt. Man möchte ja wissen, wenn man sowas gesagt bekommt und dadurch sein Leben massiv umstellt, möchte man doch wissen, wie das irgendwie funktioniert. Man will das verstehen. Und deshalb habe ich auch nicht nur geschrieben, welche Ernährung, welches Fasten, was, wie funktioniert, sondern auch immer erklärt, warum. Oder zumindest versucht, das wiederzugeben, was wir bis heute wissen. Und dass zum Beispiel Schlaf ganz wichtig auf unsere Immunfunktion einwirkt. Also im Laufe des Tages steigen unsere Entzündungswerte. Das macht uns müde. Deshalb sind wir auch müde, wenn wir krank sind. Und im Laufe der Nacht sinken diese Werte. Das Immunsystem fährt runter. Und morgens starten wir dann mit guter Stimmung meistens, weil Entzündungswerte auch unsere Stimmung sehr stark beeinflussen. Gut gelaunt und stark in den Tag. Und tatsächlich ist es aber so, dass man jetzt auch nicht sagen kann, so viel Schlaf wie geht es gut, sondern es gibt auch da eine Grenze. Wir wissen, dass zu viel Schlaf ist auch nicht gut. Warum das so ist? Vermutlich, weil das Immunsystem gedrosselt wird und durch den Mangel an Bewegung, also wir sind inaktiver, das Immunsystem wird gedrosselt. Man hat sogar gesehen bei Brustkrebspatientinnen, dass Brustkrebszellen im Schlaf metastasieren. Also wenn man Krebspatienten regelmäßig Blut abnimmt, sieht man in den Blutproben der Nacht mehr Krebszellen im Blut. Und all das ist noch nicht bis ins letzte Detail verstanden, aber es ist vielleicht auch eine Beruhigung für alle Menschen, die sich Sorgen machen, dass sie vielleicht nicht genug Schlaf bekommen in ihrem Leben. Es ist tatsächlich, die ideale Schlafmenge ist gar nicht so hoch. Also in Bezug auf Krebs liegt die so bei 6,5 bis 7,5 Stunden pro Nacht.
Da bin ich gut dabei.
Das ist relativ wenig. Genau, das ist relativ wenig. Und ab 9 Stunden wird Schlaf pathologisch. Also wenn ich mehr als 9 Stunden jede Nacht schlafe, dann erhöht sich mein Krebsrisiko, auch die Gesamtsterblichkeit. Da darf man aber auch nicht vergessen, natürlich haben Kinder und Jugendliche ein viel höheres Schlafbedürfnis als ältere Menschen. Aber man braucht sich jetzt nicht große Sorgen zu machen, wenn man schon etwas älter ist und jetzt nicht mehr so viel schläft, dann würde ich nicht dazu raten, jetzt irgendwie mit Schlafmitteln sich ruhig zu stellen, sondern dann soll man einfach aufstehen und die Morgenstunden nutzen, Gymnastik machen, rausgehen. Also es ist nicht erstrebenswert, unbedingt eine sehr hohe Menge an Schlaf zu bekommen.
Für mich persönlich auch nochmal gute Nachrichten, auf jeden Fall. Ich würde gerne zum Abschluss noch ganz kurz ein Thema anreißen, einfach weil ich glaube, es wichtig ist, das anzusprechen, weil ansonsten, finde ich, haben wir hier sehr, sehr gute Hinweise, auch wie man einfach durch kleine Kniffs in seinem Alltag eben schon eine große Krebsprävention herstellen kann für einen selbst. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass nicht für alle das gleiche Risiko besteht. Also welche Rolle spielen denn trotzdem Genetik, ne? Wenn du vorhin auch meintest, wenn man schon Krebserkrankungen in der Familie hat, dann hat man ja auch andere Ansprüche auf Vorsorge und so weiter. Warum ist das so? Also welche Rolle spielt dann doch auch meine Genetik? Wo endet mein Einfluss ein bisschen?
Ja, das sind diese zwei Sonderfälle, sind die familiären Krebserkrankungen, wie beispielsweise diese BRCA1-2-Genmutationen bei familiären Brustkrebs. Und der andere Sonderfall sind natürlich Kinder. Weil Kinder sind immer so, dass man sagt, aber die, wie können denn 3 Monate alte Babys jemals irgendwas falsch gemacht haben oder kleine Kinder? Und die Wahrheit ist, die haben gar nichts falsch gemacht. Also Kinder bekommen ja auch andere Krebsarten als wir Erwachsenen. Kinder bekommen nicht Brust-, Darm- oder Prostatakrebs, sondern Kinder erkranken ja hauptsächlich an Leukämie und Gehirntumoren. Und der Grund für dieses hohe Risiko in der frühen Kindheit ist das starke Wachstum dieser Gewebe im kindlichen Körper. Also wir haben nie wieder so ein starkes Nervenzellwachstum wie in den ersten Lebensmonaten. Wir haben mit 2 Jahren die meisten Nervenzellen und danach schrumpft diese Anzahl nun auch unser Leben lang. Und das ist der Grund, dass wenn in dieser entweder also eine Genmutation vorhanden ist oder spontan auftritt in diesen ersten Lebensmonaten, dann ist dieses starke Wachstumsmilieu von außen, diese Wachstumsfaktoren, die auf diese wachsenden, sich teilenden Nervenzellen einwirken, ausreichend, dass das ausreicht. Wir Erwachsenen brauchen mehr als eine Mutation. Wir brauchen in der Regel 5, um all diese Wachstumsstopps dann wieder außer Kraft zu setzen und müssen uns dann quasi jahrzehntelang dieses jugendliche Wachstum oder dieses unendliche Wachstum von Krebszellen zurückerarbeiten in Form von Mutationen. Und das niedrigste Krebsrisiko haben wir tatsächlich mit 8 Jahren. Weil mit 8 Jahren dieses schnelle Wachstum der frühen Kindheit sich verlangsamt hat, aber die Zellen natürlich noch nicht so alt sind und noch nicht so lange auf der Welt sind, dass sie schon sehr viele Schäden angesammelt haben. Und das ab 8 Jahren, also das ist dann wirklich so ein Tal und dann nimmt das im Laufe des Lebens wieder zu. Und das beste Beispiel eigentlich für diesen Effekt dieses wachstumsfördernden Milieus ist eine Krebserkrankung der Netzhaut bei Kindern, ein Augentumor, der sich Retinoblastom nennt. Das ist auch ganz wichtig zu wissen für Eltern, dass wenn man zum Beispiel ein Blitzlichtfoto macht und der Augenhintergrund ist nicht rot, sondern weiß und nur auf einer Seite, da gab es immer mal Geschichten so in den sozialen Medien, dass irgendjemand ein Kinderfoto gepostet hat und dann haben andere User geschrieben, geh zum Arzt, lass das abklären. Das kann ein Retinoblastom dann sein. Das ist natürlich auch jetzt nicht gut, dass unsere iPhones immer weniger Blitz brauchen, weil die im Dunkeln immer besser fotografieren, aber der Kinderarzt testet das auch bei den Vorsorgeuntersuchungen mit einer Taschenlampe. Und das Interessante dabei aber ist, dass die Kinder diesen Retinoblastom-Gendefekt in jeder Zelle ihres Körpers tragen. Das ist ein wichtiges Zellzyklus-Gen. Und trotzdem weiß man, dass wenn Kinder in diesen ersten 5 Jahren nicht erkranken, erkranken sie nie wieder. Sie erkranken nie im Laufe ihres Lebens, weil nach 5 Jahren die Netzhaut ausgereift ist. Also die Genmutation alleine spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, dass sie die Netzhaut in dieser Lebensphase von außen durch Wachstumsfaktoren angeregt wird. Und deshalb sind kindliche Krebserkrankungen, obwohl sie so widersprüchlich zu Krebs im Erwachsenenalter wirken, sind kein Widerspruch, sondern tatsächlich waren sie mit das stärkste Indiz, dass man verstanden hat, wie stark der wachstumsfördernde Einfluss von außen auf krankhafte Zellen ist. Und dann der andere Fall, den wir gerade angesprochen haben, der erbliche Brustkrebs. Diese BRCA1-2-Genmutation, die betrifft ein wichtiges DNA-Reparaturenzym. Und man kann das so sehen, dass wir müssen ja alle solche Mutationen erwerben, um Krebs zu bekommen. Mehrere, auch Trägerinnen von so einer Mutation bekommen nicht sofort Krebs, sondern erst so mit ab dem 30. Lebensjahr. Und zwar erst dann, wenn der wachstumsfördernde Effekt des Östrogene auf diese Geschlechtsorgane beginnt zu wirken. Also erst in dieser Zeit. Und deshalb, weil man weiß auch, dass zum Beispiel die Entfernung der Eierstöcke, die für mehr als 90% der Östrogenproduktion zuständig sind, auch das Krebsrisiko dann massiv reduziert. Aber das möchte man natürlich nicht. Man möchte natürlich lieber durch Vorsorge das rechtzeitig erkennen und dann bekämpfen. Aber sogar da weiß man, es gab eine sehr gute Studie im Journal Science, wo man mehr als 1000 Frauen im letzten Jahrhundert, die diese Genmutationen tragen, beobachtet hat, wann die erkrankt sind und wie die gelebt haben. Und da hat man etwas sehr Unheimliches gesehen, und zwar, dass sich das Erkrankungsalter bei Trägerinnen dieser Mutation, derselben Genmutation, BRCA1-2, im letzten Jahrhundert massiv nach vorne geschoben hat. Also Frauen, die vor 1940 geboren wurden mit derselben Genmutation, sind damals erst mit ungefähr 67 Jahren erkrankt und heute erkranken die Jahrzehnte früher. Und wenn man geguckt hat, was war der Unterschied, dann waren zwei einzelne Faktoren ausreichend, um das Erkrankungsalter deutlich nach hinten zu schieben. Und das war Normalgewicht und Sport in der Jugend. Und deshalb weiß man, dass man zwar, obwohl man diese Gene trägt, man hat ein sehr, sehr hohes Krebsrisiko, man bekommt es im Laufe des Lebens, aber trotzdem hat man Einfluss darauf, wann man erkrankt. Und genauso ist es auch für alle anderen Menschen. Diese Mutationen, die können wir nicht verhindern. Also wir können nicht verhindern, dass wir mit Krebsgen geboren werden und wir können auch nicht verhindern, dass irgendwelche Fehler passieren in unserer DNA. Aber wir haben immer einen Einfluss darauf, ein Gewissen zu verlangsamen. Und das ist auch so eine, ich bekomme ganz oft auf Social Media unter meine Posts die Kommentare, ich habe aber immer gesund gelebt, ich habe es trotzdem bekommen. Oder meine Mutter hat immer gesund gelebt und hat es trotzdem bekommen. Und da sehe ich dann, wir denken immer noch über das Ob nach. Das Ob ist für mich aber gar keine Frage mehr, es ist das Wann. Und die Antwort auf diese Frage, wenn ich mit 35 an Brustkrebs erkranke, obwohl ich angenommen, ich habe nie Alkohol getrunken, ich hätte nie geraucht, ich habe nie Sport gemacht, dann ist die Frage nicht, warum habe ich das bekommen, weil die wissen wir ja schon längst. Die Frage ist, hätte ich geraucht, hätte ich keinen Sport gemacht und wäre ich stark übergewichtig gewesen, wäre ich vielleicht schon mit 28 erkrankt. Und wir vergleichen uns immer mit der Option, dass wir es gar nicht hätten. Aber wir müssen uns immer die Wann-Frage stellen. Das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Und meine Genetik, die habe nur ich. Und der Fehler, der in mir passiert, ist vielleicht in einem anderen auch nicht passiert. Und deshalb sollte man sich auch nicht darauf fokussieren, dass man sich fragt, dieses Warum ich? Das können alle Krebspatienten abhaken. Niemand ist schuld. Es ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Und wir sollten trotzdem alles tun, um diesen Prozess zu verlangsamen.
Ich glaube, das bringt es ganz schön auf den Punkt. So, ne? Dann auch einfach für einen das klar zu machen. Und genau dieses Umdenken ist, glaube ich, der wichtigste und größte Schritt, dann eben auch so Dinge anzupassen, dass man die Krebserkrankung ja vorbeugen kann, hinauszögern kann. Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Also ich habe mein Buch ja in drei Teile unterteilt. Das erste ist Krebs verstehen, weil ich glaube, das ist notwendig, um zu wissen nachher, warum man ihn verlangsamen kann. Also der erste Teil ist Krebs verstehen, der zweite ist Krebs verhindern und der dritte ist Krebs besiegen. Und der zweite Teil ist tatsächlich der größte in meinem Buch, weil laut WHO die Hälfte aller Krebsfälle schon verhinderbar wäre. Und natürlich forschen wir weiter an Medikamenten und da passiert im Moment unglaublich viel durch KI, verbesserte Früherkennung, gezieltere Therapien. Da machen wir wahnsinnig viel. Aber wenn man die Hälfte der Krebsfälle schon dadurch wegbekommt, dass man das Wissen, was man heute schon hat, umsetzt, das finde ich so enorm und da passiert bei uns so wenig. Also nicht mal 2% aller Ausgaben im Gesundheitssystem gehen in den Schutz der Gesundheit. Und Prävention klingt so langweilig und unsexy, aber es verlangsamt unser Altern. Es schützt uns nicht nur vor Krebs, es schützt uns vor Demenz, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es verbessert unsere Psyche. Also allein Sport, ich habe es mal irgendwo gelesen, schützt vor 39 chronischen Krankheiten. Und man kann nichts falsch machen, wenn man sich ein paar dieser Tipps verinnerlicht, egal wie klein die Änderung ist. Man kann sich langsam herantasten. Ich bin ja auch sogar für ein Schulfach Gesundheit, weil ich das so verrückt finde, dass wir darüber eigentlich gar nichts lernen, wie wir selber unseren Körper schützen können. Ich freue mich sehr, wenn jeder ein kleines bisschen davon mitgenommen hat, jetzt im Gespräch oder vielleicht, wen es mehr interessiert, aus dem Buch oder jemanden kennt, dem das helfen könnte. Also ich freue mich, wenn dieses Wissen verbreitet wird, erklärt wird, geteilt wird. Ja, vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit.
Danke dir. Also ich fand es wahnsinnig interessant und spannend und hoffe auch, genau, dass wir auch mit dieser Folge natürlich nochmal mehr dazu beitragen, dass dieses Wissen verbreitet wird und natürlich auch hoffentlich ganz viele dein Buch lesen, um da noch besser Bescheid zu wissen oder im Zweifel auch nochmal genauer nachzulesen. Vielen, vielen Dank, liebe Hannah, es war wirklich ganz toll und super sympathisch und vielen Dank für deine großartige Arbeit.
Ja, vielen Dank, liebe Clarissa. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich über eine Bewertung mit 5 Sternen am liebsten. Und die nächste Folge gibt's auch schon in 14 Tagen. Da geht es um ein Thema, das viele kennen, aber mal ehrlich, kaum jemand spricht offen darüber. Es geht um den Blähbauch. Dieses unangenehme, volle Gefühl kann uns nicht nur körperlich belasten, sondern auch wirklich unsere Lebensqualität einschränken, vor allem wenn es auf Dauer ist. Doch es gibt eine gute Nachricht. Mit der richtigen Ernährung lässt sich viel tun und manchmal sogar den Blähbauch komplett vermeiden. Wie genau, das weiß Maria Maas. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Food-Influencerin und Autorin und mein Gast in der nächsten Folge. Seid also unbedingt dabei. Und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast einfach mit dem Klick auf die Glocke. Bis zum Wiederhören könnt ihr uns folgen bei Instagram, Facebook oder auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich wie immer ins Vital-Printheft schauen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Einfach eine Mail an podcastfragen@vital.de. Ihr Lieben, lasst euch gut gehen. Bis dahin, passt auf euch auf. Ganz liebe Grüße, eure Clarissa.